ein scharfes, mit schwarzem Pfeffer zubereitetes Gericht, einen milden Kuchen, der aus gebratenem Quark gemacht wird, und mit kleinen gebratenen Dahlstücken vermischte Buttermilch. Vers 211. Es gab Gerichte wie Dukta Tumbi, Dukta Kushmanda, Vesara, Lapra, Mocha Ganta, Mocha Bhaja und anderes Gemüse. Vers 212. Es gab Unmengen von Vritta Kushmanda Badi, Pula Badi, Früchten und verschiedenen Wurzeln. Vers 213. Andere Gerichte waren Aubergine, die mit frischen gewachsenen Nimbablättern vermischt und gebraten worden war, leichter Badi, gebratener Patola und gebratene Kürbis und Flaschen Kürbisscheiben. Vers 214. Es gab eine Suppe aus geröstetem Urat und Mungdal, die Nektar übertraf, außerdem gab es süßes Chutney und neben Badambla 5 oder 6 Arten saure Gerichte. Vers 215. Es gab Barats aus Mungdal, aus Uratdal und aus süßen Bananen und es gab Milchreiskuchen, Kokosnusskuchen und verschiedene andere Kuchen. Vers 216. Es gab Kanji Bada, Dukta Chita, Dukta Laklaki und verschiedene Kuchen, die ich nicht beschreiben kann. Vers 217. Mit geklärter Butter vermischter Milchreis wurde in einen Tontopf geschüttet und mit Chandpa Kala mit Kondensmilch und Mango vermischt. Vers 218. Andere Gerichte waren ein überaus köstlicher, gekneteter Quarkkäse und eine Vielzahl von Sandesha-Süßigkeiten. Tatsächlich wurden all die verschiedenen Esswaren, die in Bengalen und Orissa erhältlich sind, zubereitet. Vers 219. Auf diese Weise bereitete Bhatt Acharya eine große Anzahl von Speisen vor und deckte ein feines Tuch über eine weiße, hölzerne Plattform. Vers 220. Auf zwei Seiten des Speisenberges standen Krüge, die mit kaltem, duftendem Wasser gefüllt waren. Auf den Reishügeln wurden Blüten des Tulasi-Baumes gelegt. Vers 221. Sarvabhauma Bhatt Acharya brachte auch mehrere Arten von Speisen, die Sri Jagannath dargebracht worden waren. Darunter befanden sich süße Kugeln, die als Amrita Gudika bekannt waren, Milchreis und Kuchen. Diese Speisen wurden alle getrennt aufbewahrt. Erläuterung: Obwohl die Speisereste, die Jagannath übrig gelassen hatte, in Bhatt Acharyas Haus gebracht wurden, achtete man darauf, sie nicht mit den Gerichten, die er in seinem Heim gekocht hatte, zu vermischen. Es kommt manchmal vor, dass Prasada mit einen größeren Mengen von Essen vermischt wird und dann verteilt wird. Aber in diesem Fall sehen wir, dass Sarvabhauma Bhatt Acharya das Jagannath Prasad gesondert aufbewahrte. Er legte es speziell beiseite, um Sri Chaitanya Mahaprabhu damit eine Freude zu machen. Vers 222. Als alles fertig war, kam Sri Chaitanya Mahaprabhu nach Erledigung seiner Mittagspflichten allein dorthin. Er kannte das Herz Sarvabhauma Bhatt Acharyas. Vers 223. Nachdem Sarvabhauma Bhatt Acharya die Füße des Herrn gewaschen hatte, betrat der Herr das Zimmer, um sein Mittagessen zu sich zu nehmen. Vers 224. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu das prachtvolle Arrangement erblickte, war er ein wenig erstaunt, worauf er mit einer Geste zu Sarvabhauma Bhatt Acharya sprach. Vers 225. Das ist höchst ungewöhnlich. Wie sind diese Reis- und Gemüsegerichte innerhalb von 6 Stunden fertig gekocht worden? Vers 226. Selbst wenn 100 Männer auf 100 Herden kochen würden, könnten sie unmöglich all diese Gerichte in einer so kurzen Zeit fertig kochen. Vers 227. Ich hoffe, dass das Essen Krishna bereits dargebracht worden ist. denn wie ich sehe, befinden sich Tulasi-Blüten auf den Tellern. Vers 228. Du bist in höchstem Maße vom Glück gesegnet, und deine Bemühung ist erfolgreich, denn du hast Radha Krishna solch wunderbare Speisen dargebracht. Vers 229. Die Farben des Reises ist so anziehend und sein Duft so gut, dass Radha und Krishna ihn offensichtlich direkt gegessen haben. Vers 230. Mein lieber Bhat Acharya, dein Glück ist überaus groß. Wie viel soll ich dich preisen? Auch ich bin sehr vom Glück gesegnet, da ich die Reste von diesem Essen zu mir nehmen darf. Vers 231. Nimm Krishnas Sitzplatz weg und lege ihn auf die Seite und gib mir dann auf einen anderen Teller Prasad. Vers 232. Sarvabhauma Bhat Acharya sagte: Das ist nicht so erstaunlich, mein Herr. Alles ist durch die Energie und Gnade desjenigen ermöglicht worden, der das Essen zu sich nehmen wird. Vers 233. Meine Frau und ich haben uns beim Kochen nicht übermäßig angestrengt. Er, durch dessen Macht die Speisen zubereitet worden sind, weiß alles. Vers 234. Setz dich jetzt bitte auf diesen Platz und nimm dein Mittagessen zu dir. Chaitanya Mahaprabhu erwiderte: Dieser Platz ist verehrenswürdig, weil Krishna darauf gesessen hat. Erläuterung: Der Anstand verlangt, dass von Krishna benutzte Gegenstände von niemand anderem benutzt werden. Ebenso sollte niemand die Dinge gebrauchen, die der spirituelle Meister benutzt. Das ist die Etikette. Was immer von Krishna oder dem spirituellen Meister benutzt wird, ist verehrenswürdig. Insbesondere sollte sich niemand anderes auf ihre Sitz- oder Essplätze setzen. Ein Gottgeweihter muss sehr darauf achten, diese Regeln einzuhalten. Vers 235. Bhat Acharya sagte: Sowohl das Essen als auch der Sitzplatz sind die Barmherzigkeit des Herrn. Wenn du die Überreste des Essens zu dir nehmen kannst, was ist dann daran ein Vergehen, wenn du auf diesem Platz sitzt? Vers 236. Hierauf sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu: Ja, du hast richtig gesprochen. Die Shastras erteilen die Anweisung, dass der Gottgeweihte an allem, was Krishna zurückgelassen hat, teilhaben darf. Vers 237. Mein lieber Herr, die Girlanden, Duftstoffe, Kleidungsstücke, Schmuckstücke und andere derartige Dinge, die dir geopfert worden sind, können später von deinen Dienern benutzt werden. Wenn wir an diesen Dingen teilhaben und die Speisereste, die du übrig gelassen hast, essen, werden wir imstande sein, die täuschende Energie zu überwinden. Erläuterung: Dies ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam, in Klammer 11.6.46. In der Hare Krishna Bewegung sind das Chanten des Hare Krishna Mahamantra, das Tanzen in Ekstase und das Essen der Überreste der Speisen, die dem Herrn geopfert worden sind, sehr wichtig. Man mag Analphabet sein oder die Philosophie nicht verstehen können, doch wenn man an diesen drei Dingen teilnimmt, wird man mit Sicherheit unverzüglich befreit werden. Diesen Vers sprach Uddhava zu Sri Krishna, und zwar zu der Zeit, als der Uddhava Gita gesprochen wurde. Es trat damals in Dwarak eine Störung auf, und Sri Krishna musste die materielle Welt verlassen und sich in die spirituelle Welt begeben. Uddhava konnte die Lage erfassen und sprach mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Der oben angeführte Vers ist ein Auszug aus ihren Gesprächen. Sri Krishnas Spiele in der materiellen Welt werden Prakata Lila, in Klammer sichtbare Spiele, genannt, während man seine Spiele in der spirituellen Welt Aprakata Lila, in Klammer nicht sichtbare Spiele, nennt. Mit nicht sichtbar meinen wir, dass sie nicht vor unseren Augen gegenwärtig sind. Nicht, dass Krishnas Spiele unsichtbar wären. Sie gehen genauso weiter, wie die Sonne fortwährend weiter wandert. Aber wenn die Sonne vor unseren Augen gegenwärtig ist, nennen wir dies Tag, in Klammer sichtbar. Und wenn sie nicht gegenwärtig ist, nennen wir dies Nacht, in Klammer nicht sichtbar. Diejenigen, die sich jenseits des Einflussbereichs der Nacht befinden, befinden sich immer in der spirituellen Welt, wo ihnen die Spiele des Herrn ständig offenbar sind, wie die Brahma Samhita bestätigt. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der zusammen mit Radha in seinem eigenen Reich Goloka wohnt. Radha gleicht seinem eigenen spirituellen Körper und verkörpert die ekstatische Energie in Klammer Ladini. Ihre Gefährtinnen, die Erweiterungen ihrer körperlichen Gestalt sind, sind ihre Vertrauten. Sie sind von ewig glückseligen spirituellen Rase erfüllt und durchdrungen. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der Shyamasundara Krishna selbst ist und unzählige unbegreifliche Eigenschaften besitzt und den die reinen Gottgeweihten im Herz, ihre Herzen mit den Augen der Hingabe sehen, das mit dem Balsam der Liebe gesalbt ist, in Klammer Brahma Samhita 5,37-38. Vers 238. Daraufhin sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu: Es gibt hier so viele Speisen, dass man sie unmöglich aufessen kann. Bhattacharya erwiderte: Ich weiß, wie viel du essen kannst. Vers 239. Schließlich isst du in Jagannath Puri 52 Mal am Tag und jedes Mal isst du hunderte von Eimern voller Prasad. Vers 240. In Twarak hältst du dir 16.000 Königinnen in 16.000 Palästen. Außerdem gibt es dort 18 Mütter und zahlreiche Freunde und Verwandte aus der Yadu-Dynastie. Vers 241. In Vrindavan hast du noch dazu die älteren Brüder deines Vaters, die jüngeren Brüder deines Vaters, die Onkel mütterlicherseits, die Ehemänner, die Schwestern deines Vaters und viele Kuhhirten. Außerdem gibt es dort Kuhhirtenfreunde und du isst zweimal am Tag, morgens und abends, im Haus eines jeden Einzelnen. Erläuterung: In Dwaraka hatte Sri Krishna 18 Mütter wie Devaki, Rohini und andere, und dazu kam noch seine Pflegemutter Yashoda in Vrindavan. Außerdem hatte er zwei Onkel, die Brüder Nanda Maharajs waren. Srila Rupa Goswami berichtet in seiner Sri Krishna Ganodesha Dipika: Upanando Binandash Cha Pitvri Yau Purva Yau Pituhu. Upanananda und Abhinanda waren die älteren Brüder Nanda Maharajs. Ebenso werden in demselben Buch die Namen der jüngeren Brüder Nanda Maharajs angeführt: Pitri Yau Tu Kaniyam Sau Syatam Sananda Nandanau. Sananda und Nandana, in Klammer Sunanda und Pandava, waren die jüngeren Brüder von Krishnas Vater Nanda Maharaj. Auch Sri Krishnas Onkel mütterlicherseits werden in diesem Buch angeführt: Yashoda Hara Yashodeva Sudevyatyas Tu Madulaha. Yashodhara, Yashodeva und Sudeva waren Krishnas Onkel mütterlicherseits. Außerdem werden Krishnas Onkel erwähnt: Mahanilaha Sunilascha Ramanav Etyahoho Kramat. Mahanila und Sunila sind die Ehemänner der Tanten Krishnas. Vers 242. Ja, fuhr Sarvabhauma Bhattacharya fort: Bei der Govardhan-Puja-Zeremonie aßest du Berge von Reis. Im Vergleich dazu ist diese kleine Menge nicht einmal ein Bissen für dich. Vers 243. Du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, während ich ein höchst unbedeutendes Lebewesen bin. Nimm deswegen bitte ein wenig Essen aus meinem Hause an. Erläuterung: Von einem Sannyasi wird erwartet, dass er bei jedem einzelnen Haushälter ein wenig Essen sammelt. Das heißt, er sollte so viel nehmen, wie er zum Essen benötigt. Dieses System wird Madhukari genannt. Das Wort Madhukari stammt von dem Wort Madhukara und bedeutet honigsammelnde Bienen. Bienen holen bei jeder Blume ein wenig Honig, aber all diese kleinen Honigmengen häufen sich an, sodass ein Bienenstock daraus wird. Sannyasis sollten von jedem einzelnen Haushälter ein bisschen nehmen und sollten nur so viel essen, wie zur Erhaltung des Körpers nötig ist. Da Sri Chaitanya Mahaprabhu ein Sannyasi war, war es ihm gestattet, beim Hause Sarvabhauma Bhattacharyas ein wenig Essen abzuholen, und das war es auch, worum ihn der Bhattacharya bat. Im Vergleich zu den Speisen, die der Herr bei anderen Anlässen zu sich nimmt, war Bhattacharyas Fest nicht einmal ein Krümel. Auf diese Tatsache machte Bhattacharya den Herrn aufmerksam. Vers 244. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu dies hörte, lächelte er und setzte sich zum Essen nieder. Bhattacharya bot ihm zuerst mit großer Freude Prasad aus dem Jagannath-Tempel an. Vers 245. Zu dieser Zeit hatte Bhattacharya einen Schwiegersohn namens Amokha, welcher der Ehemann seiner Tochter Shati war. Obwohl dieser Amokha aus einer aristokratischen Brahmana-Familie stammte, war er ein großer Nörgler und Lästerer. Vers 246. Amokha wollte Sri Chaitanya Mahaprabhu essen sehen, doch es wurde ihm nicht gestattet einzutreten. Ja, Bhattacharya bewachte die Schwelle seines Hauses sogar mit einem Stock in der Hand. Vers 247. Sobald jedoch Bhattacharya das Prasad auszuteilen begann und ein wenig unachtsam war, kam Amokha herein. Als er die Menge der Speisen erblickte, begann er zu lästern. Vers 248. So viel Essen reicht aus, um 10 oder 12 Männer zu sättigen. Aber dieser Sannyasi isst allein so viel. Vers 249. Kaum hatte Amokha dies gesagt, richtete Sarvabhauma Bhattacharya seine Augen auf ihn. Als Amokha Bhattacharyas Verhalten sah, ergriff er sofort die Flucht. Vers 250. Bhattacharya rannte ihm nach, um ihn mit einem Stock zu schlagen. Doch Amokha flüchtete so schnell, dass es Bhattacharya nicht gelang, ihn einzuholen. Vers 251. Daraufhin begann Bhattacharya, seinen Schwiegersohn zu verfluchen und ihm Schimpfwörter nachzurufen. Als Bhattacharya zurückkehrte, sah er, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu lachte, da er die Tadelung Amokhas mit angehört hatte. Vers 252. Als Shatis Mutter, Bhattacharyas Frau, von diesem Vorfall erfuhr, begann sie sofort, sich auf den Kopf und auf die Brust zu schlagen und sagte immer wieder: Lasst Shati eine Witwe werden. Vers 253. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu das Wehklagen sowohl des Mannes als auch der Frau sah, versuchte er, sie zu beruhigen. Auf ihren Wunsch hin aß er das Prasad und war sehr zufrieden. Vers 254. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu fertig gegessen hatte, wusch Bhattacharya seinen Mund, seine Hände und seine Beine und bot ihm wohlriechende Gewürze, Tulasi, Manjari, Nelken und Kardamom an. Vers 255. Sodann legte Bhattacharya Sri Chaitanya Mahaprabhu eine Blumengirlande um und tupfte Sandelholzpaste auf seinen Körper. Nachdem der Bhattacharya Ehrbietungen dargebracht hatte, machte er die folgende demütige Bemerkung. Vers 256. Ich habe dich in mein Haus gebracht, nur um dich verhöhnen zu lassen. Das ist ein großes Vergehen. Bitte verzeih mir. Ich bitte um eine Entschuldigung. Vers 257. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Was Amokha sagte, stimmt. Deswegen ist es keine Lästerung. Was ist dabei dein Vergehen? Vers 258. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu dies gesagt hatte, ging er davon und kehrte nach Hause zurück. Sarvabhauma Bhattacharya folgte ihm. Vers 259. Sarvabhauma Bhattacharya fiel dem Herrn zu Füßen und machte sich selbst viele Vorwürfe. Daraufhin beschwichtigte ihn der Herr und schickte ihn nach Hause zurück. Vers 260. Als Sarvabhauma Bhattacharya nach Hause zurückgekehrt war, beriet er sich mit seiner Frau, der Mutter Shatis. Nachdem er sich selbst verdammt hatte, begann er wie folgt zu sprechen. Vers 261. Wenn der Mensch, der Sri Chaitanya Mahaprabhu gelästert hat, getötet wird, kann seine sündvolle Tat wieder gut gemacht werden. Erläuterung: Bezüglich der Lästerung eines Vaishnavas führt der Hari Bhakti Vilas folgendes Zitat aus dem Skanda Purana an. Yo hi Bhagavatam Lokam Upahasam Nriputama Karoti Tasya Nashyanti Artha Dharma Yashaha Sutaha Nindam Kurvanti Ye Mutha Vaishnavanam Mahatmanam Patanti Pitri Bihi Sardaham Maharaurava Samchinete Hanti Nindati Vaidvishti Vaishnavan Nabihinandati Grudyate Yati No Harsham Darshane Patanani Shat. In diesem Gespräch zwischen Markandeya und Bhagirata wird gesagt: Mein lieber König, wenn jemand einen erhabenen Gottgeweihten verspottet, verliert er die Ergebnisse seiner frommen Werke, seinen Reichtum, seinen guten Ruf und seine Söhne. Alle Vaishnavas sind große Seelen. Jeder, der sie verhöhnt, stürzt in die Maharaurava-Hölle hinab. Er wird zudem auch von seinen Vorfahren begleitet. Jeder, der einen Vaishnava tötet oder lästert, und jeder, der einen Vaishnava beneidet oder auf ihn zornig ist, oder der beim Anblick eines Vaishnava keine Ehrbietungen erweist oder Freude empfindet, gerät mit Sicherheit in eine höllische Lage. Außerdem führt der Hari Bhakti Vilas in Klammer 10.314 folgendes Zitat aus dem Dwarkara Mahatmaya an. Kara Patraish Cha Pailyante Sutivrayar Yama Shasanaihi Nindam Kurvanti Ye Papa Vaishnavanam Mahatmanam. In einem Gespräch zwischen Prahlad Maharaj und Bali Maharaj wird gesagt: Jene sinnvollen Leute, die Vaishnavas verhöhnen, welche allesamt große Seelen sind, werden schonungslos der von Yamaraj auferlegten Bestrafung ausgesetzt. Im Bhakti Sandarbha in Klammer 313 gibt es eine Aussage über die Lästerung Sri Vishnus. Wer Sri Vishnu und seine Geweihten kritisiert, verliert alle Vorteile, die ihm in 100 frommen Geburten erwachsen sind. Eine solche Person verfault in der Kumbhi Paka Hölle und wird so lange von Würmern gebissen, wie die Sonne und der Mond existieren. Einem Menschen, der Sri Vishnu und seine Geweihten lästert, sollte man deswegen nicht einmal ins Gesicht blicken. Versucht niemals, mit solchen Personen zu verkehren. Weiter zitiert Jiva Goswami in seinem Bhakti Sandarbha in Klammer 265 aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10.74.40. Nindam Bhagavataha Srinavan Tat Parasya Chanasya Va Tato Napaiti Yaha Sopi Yatya Adyaha Sukritach Chutaha. Wenn man nicht sofort weggeht, wenn man hört, wie der Herr oder der Geweihte des Herrn gelästert wird, fällt man vom hingebungsvollen Dienst herunter. Eine ähnliche Aussage macht Shivas Frau Sati im Srimad Bhagavatam in Klammer 4.4.17. Wenn man hört, wie eine verantwortungslose Person den Herrn und Meister der Religion verhöhnt, sollte man sich die Ohren zuhalten und weggehen, sofern man ihn nicht bestrafen kann. Wenn man den Lästerer jedoch töten kann, sollte man ihm gewaltsam die Zunge herausschneiden und ihn töten, und danach sollte man sein eigenes Leben aufgeben. Vers 262. Sarvabhauma Bhatt Acharya fuhr fort: Oder vielleicht lässt sich diese sinnvolle Tat wieder gut machen, wenn ich mein eigenes Leben aufgebe. Allerdings taugt keine dieser beiden Ideen etwas, weil beide Körper Brahmanas gehören. Vers 263. Stattdessen werde ich diesem Lästerer niemals wieder ins Gesicht blicken. Ich verstoße ihn und verzichte auf seine Verwandtschaft. Ich werde nicht einmal mehr seinen Namen aussprechen. Vers 264. teile meiner Tochter Shati mit, sie solle die Beziehung zu ihrem Ehemann abbrechen, denn er hat versagt. Wenn der Ehemann herunterfällt, ist es die Pflicht der Frau, die Beziehung zu ihm abzubrechen. Erläuterung: Srila Sarvabhauma Bhattacharya überlegte, dass er die sinnvollen Reaktionen für das Töten des Körpers eines Brahmana erleiden würde, wenn er Amokha tötete. Aus demselben Grund wäre es für Bhattacharya nicht wünschenswert gewesen, Selbstmord zu begehen, denn er war ebenfalls ein Brahmana. Da keine dieser Handlungsweisen annehmbar war, beschloss Bhattacharya, seine Beziehung zu Amokha abzubrechen und ihm nie wieder ins Gesicht zu sehen. Was das Töten des Körpers eines Brahmana betrifft, so gibt der Srimad Bhagavatam in Glam 1.7.53 folgende Anweisung. Die Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, sagte: Ein Freund eines Brahmana darf nicht getötet werden, doch wenn er ein Angreifer ist, muss er getötet werden. All diese Regeln befinden sich in den Schriften und du solltest dich dementsprechend verhalten. Srila Sridhar Swami, der aus der Smriti zitiert, macht zu diesem Zitat aus dem Srimad Bhagavatam folgende Bemerkung: Auch wenn ein Angreifer ein hochgebildeter Gelehrter des Vedanta ist, sollte er getötet werden, weil er anderen aus Neid getötet hat. In einem solchen Fall ist es keine Sünde, einen Brahmana zu töten. Im Srimad Bhagavatam in Glam 1.7.57 heißt es auch: Die für den Verwandten eines Brahmana vorgeschriebenen Strafen lauten wie folgt: Die Haare müssen ihm vom Kopf geschnitten werden, er muss seines Reichtums beraubt werden und er muss aus seiner Wohnung vertrieben werden. Das Töten des Körpers ist nicht vorgeschrieben. Eine solche Bestrafung reicht für einen Brahma-Bandhu aus. Man braucht seinen Körper nicht persönlich zu töten. Was Shati, die Tochter Sarvabhauma Bhattacharyas, betrifft, so wurde ihr geraten, ihre Beziehung zu ihrem Ehemann abzubrechen. Dazu heißt es im Srimad Bhagavatam in Klammer 5.5.18: Na patish cha sa syan na mochayet yaha samupeta mrityum. Niemand kann Ehemann sein, wenn er nicht fähig ist, seinen Untergebenen vom unvermeidlichen Tod zu befreien. Wenn sich ein Mensch nicht im Krishna-Bewusstsein befindet und keine spirituelle Kraft hat, kann er seine Frau nicht von dem Pfad wiederholter Geburt und wiederholten Todes schützen. Folglich kann eine solche Person nicht als Ehemann anerkannt werden. Eine Frau sollte ihr Leben und alles, was sie besitzt, Krishna weihen, um weiteren Fortschritt im Krishna-Bewusstsein zu machen. Wenn sie ihre Beziehung zu ihrem Ehemann, der Krishna-Bewusstsein aufgibt, abbricht, folgt sie dem Beispiel der Dvija Pandni, der Frauen der Brahmanas, die mit der Darbringung von Opfern beschäftigt waren. Für das Abbrechen einer solchen Beziehung darf die Frau nicht verurteilt werden. Diesbezüglich steht Sri Krishna im Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 23, 31 bis 32 fest. Eine solche Trennung wird vom höchsten Willen niemals verurteilt. Niemand sollte die Anweisung Sri Krishnas beneiden. Sogar Halbgötter befürchten eine solche Maßnahme. In der materiellen Welt wird man nicht jemandes Geliebter, indem man eine körperliche Beziehung zu ihm unterhält. Man kann jedoch die höchste Vollendung erlangen, indem man miteinander im Krishna-Bewusstsein verkehrt. Vers 265. Wenn ein Ehemann zu Fall gekommen ist, muss die Beziehung zu ihm abgebrochen werden. Erläuterung: Dies ist ein Zitat aus der Smriti Shastra, wie es im Srimad Bhagavatam in Klammer 7, 11, 28 heißt. Eine Frau, die zufrieden, geschickt und nicht gierig ist, die religiösen Prinzipien kennt, die das spricht, was einem lieb ist und was der Wahrheit entspricht, die nicht verwirrt ist und die immer sauber und liebevoll ist, sollte ihrem Ehemann, der nicht zu Fall gekommen ist, sehr ergeben sein. Vers 266. In jener Nacht floh Amokha, Sarvabhauma Bhattacharyas Schwiegersohn, und am Morgen erkrankte er sofort an Cholera. Vers 267. Als Bhattacharya erfuhr, dass Amokha im Sterben lag, dachte er: Es ist die glückliche Fügung des Schicksals, dass es das tut, was ich tun wollte. Vers 268. Wenn man die höchste Persönlichkeit Gottes beleidigt, tut das Karma augenblicklich seine Wirkung. Nachdem er dies gesagt hatte, trug er zwei Verse aus den offenbarten Schriften vor. Vers 269. Was wir unter großen Anstrengungen hätten vorbereiten müssen, indem wir Elefanten, Pferde, Wagen und Fußsoldaten versammelt hätten, haben die Gandharvas bereits vollbracht. Erläuterung. Dies ist ein Zitat aus dem Mahabharata in Vana Parva 241.15. Bhimasena machte diese Bemerkung, als alle Pandavas inkognito lebten. Zu dieser Zeit fand ein Kampf zwischen den Kauravas und den Gandharvas statt. Die Kaurava-Soldaten standen unter dem Kommando Karnas, doch kraft überlegener militärischer Stärke gelang es dem Oberbefehlshaber der Gandharvas, alle Kauravas gefangen zu nehmen. Daraufhin baten alle Minister und Befehlshaber Duryodhanas, die im Wald lebten, Maharaj Yudhisthira um Hilfe. Nachdem Bhimasena so gebeten worden war, sprach er den oben angeführten Vers, da er sich daran erinnerte, wie schändlich und grausam Duryodhana früher gegen sie vorgegangen war. Tatsächlich empfand es Bhimasena als recht und billig, dass Duryodhana und seine Kumpane gefangen genommen waren. Die Pandavas hätten dies nur unter großen Anstrengungen zustande bringen können. Vers 270. Wenn ein Mensch große Seelen schlecht behandelt, werden seine Lebensdauer, sein Reichtum, sein Ansehen, seine Religion, seine Besitztümer und sein Glück allesamt zerstört. Erläuterung. Diese Feststellung traf Shukadev Goswami, der Maharaj Parikshit das Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 446 erzählte. Dieses Zitat bezieht sich auf den versuchten Mord an Krishnas Schwester in Klammer Yoga Maya, die vor Krishnas Geburt als die Tochter Mutter Yashodas erschien. Diese Tochter Yoga Maya und Krishna wurden gleichzeitig geboren, worauf Vasudeva Krishna gegen Yoga Maya austauschte, indem er sie wegbrachte. Als Yoga Maya nach Mathura gebracht wurde und Kamsa sie umbringen versuchte, entschlüpfte sie seinen Händen. Es gelang ihm also nicht, sie zu töten. Dann teilte sie Kamsa mit, sein Feind Krishna sei geboren worden, worauf sich der so zum Narren gehaltene Kamsa mit seinen durchweg dämonischen Gefährten beriet. An diesem Punkt der Erzählung, an dem diese große Verschwörung begann, sprach Shukadev Goswami den oben angeführten Vers. Er machte darauf aufmerksam, dass ein Dämon aufgrund seiner Schandtaten alles verlieren kann. Das Wort Mahat Atikramaha, das Neid auf Sri Vishnu und auf seine Geweihten bedeutet, ist in diesem Vers bedeutsam. Das Wort Mahat bezeichnet eine große Persönlichkeit, einen Gottgeweihten oder die höchste Persönlichkeit Gottes selbst. Da die Gottgeweihten immer im Dienst des Herrn tätig sind, sind sie selbst so groß wie die höchste Persönlichkeit Gottes. Das Wort Mahat wird auch in der Bhagavad Gita in Klammer 9.13 erklärt. O Sohn Britas, die großen Seelen, die sich nicht in Illusion befinden, stehen unter dem Schutz der göttlichen Natur. Sie betätigen sich gänzlich im hingebungsvollen Dienst, da sie mich als die ursprüngliche und unerschöpfliche höchste Persönlichkeit Gottes kennen. Wenn ein Dämon auf den Herrn und auf seine Geweihten neidisch ist, so bringt ihm dies nur Unglück. Durch solches Neid verliert ein Dämon alles, was als vorteilhaft gilt. Vers 271. Zu dieser Zeit ging Gopinath Acharya Sri Chaitanya Mahaprabhu besuchen und der Herr erkundigte sich bei ihm nach den Ereignissen, die sich in Sarvabhauma Bhatt Acharyas Haus abspielten. Vers 272. Gopinath Acharya berichtete dem Herrn, dass sowohl der Ehemann als auch die Frau fastete und dass ihr Schwiegersohn Amoka an Cholera sterbe. Vers 273. Sobald Sri Chaitanya Mahaprabhu erfuhr, dass Amoka im Sterben liege, rannte er sofort in großer Eile zu ihm. Er legte seine Hand auf Amokas Brust und sprach wie folgt. Vers 274. Das Herz eines Brahmana ist von Natur aus sehr rein. Deswegen ist es ein angemessener Sitzplatz für Krishna. Vers 275. Warum hast du es der Eifersucht erlaubt, auch hier zu sitzen? Deswegen bist du wie ein Chandala, wie der niedrigste der Menschen geworden. Und du hast auch einen in höchstem Maß reinen Ort verunreinigt, dein Herz. Vers 276. Doch dank des Umganges mit Sarvabhauma Bhatt Acharya ist deine Verunreinigung jetzt gänzlich überwunden. Wenn das Herz einer Person von aller Verschmutzung gereinigt ist, kann er den Hare Krishna Mahamantra chanten. Vers 277. Stehe deswegen auf, Amukha, und chante den Hare Krishna Mahamantra. Wenn du dies tust, wird dir Krishna sicher Barmherzigkeit erweisen. Erläuterung: Die absolute Wahrheit wird in drei Phasen erkannt: als unpersönliches Brahman, als Paramatma und als die höchste Persönlichkeit Gottes, Bhagavan. Diese Phasen, Brahman, Paramatma und Bhagavan, sind alle ein und dieselbe Wahrheit. Doch stellen sie drei verschiedene Aspekte dar. Jeden, der das Brahman versteht, nennt man einen Brahmana. Und wenn sich ein Brahmana im hingebungsvollen Dienst des Herrn betätigt, nennt man ihn einen Vaishnava. Wenn jemand nicht zu dem Punkt gelangt, wo er die höchste Persönlichkeit Gottes versteht, ist seine Erkenntnis des unpersönlichen Brahmans unvollkommen. Ein Brahmana kann den Hare Krishna Mahamantra auf der Ebene des Nam Abhas chanten, aber nicht auf der Ebene reinen Chantens. Wenn sich ein Brahmana im Dienst des Herrn betätigt und dabei seine ewige Beziehung vollkommen versteht, nennt man seinen hingebungsvollen Dienst Abideya. Wenn jemand auf diese Stufe gelangt, wird er Bhagavata oder Vaishnava genannt. Das weist darauf hin, dass er von Verunreinigung und von materieller Anhaftung frei ist. Die Bhagavad Gita bestätigt dies in Klammer 7,28. Menschen, die in vorangegangenen und im gegenwärtigen Leben fromm gehandelt haben, deren sündigen Handlungen vollständig getilgt und die von der Dualität der Illusion befreit sind, beschäftigen sich mit Entschlossenheit in meinem Dienst. Ein Brahmana kann in den Schriften sehr gelehrt sein, was jedoch nicht bedeutet, dass er von materieller Verunreinigung frei ist. Die Verunreinigung eines Brahmana befindet sich allerdings in der Erscheinungsweise der Tugend. Die drei Erscheinungsweisen der materiellen Welt sind Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Sie sind alle lediglich verschiedene Abstufungen der Verunreinigung. Solange ein Brahmana diese Verunreinigung nicht transzendiert und sich der Ebene unverfälschten hingebungsvollen Dienstes nähert, kann man ihn nicht als Vaishnava anerkennen. Ein Unpersönlichkeitsanhänger mag sich über den unpersönlichen Brahman-Aspekt der absoluten Wahrheit bewusst sein, aber seine Tätigkeiten befinden sich auf der unpersönlichen Ebene. Manchmal stellt er sich eine Form des Herrn vor, in Klammer Saguna Upasana, aber ein solcher Versuch hilft niemandem erfolgreich dabei, vollkommene Erkenntnis zu erlangen. Der Unpersönlichkeitsanhänger mag sich selbst für einen Brahmana halten und mag sich in der Erscheinungsweise der Tugend befinden, aber nichtsdestoweniger unterliegt er den Bedingungen einer der Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Das bedeutet, dass er noch nicht befreit ist, denn Befreiung lässt sich nicht erreichen, solange man nicht von der Erscheinungsweisen vollkommen frei ist. Jedenfalls hält einen die Mayavad-Philosophie in einem bedingten Zustand. Wenn jemand durch vorschriftsgemäße Einweihung ein Vaishnava wird, wird er automatisch Brahmana. Darüber besteht kein Zweifel. Das Garuda Purana bestätigt dies. Von vielen Tausenden von Brahmanas wird vielleicht einer qualifiziert, Yajna zu vollziehen. Von vielen Tausend solcher qualifizierter Brahmana kennt einer die Vedanta-Philosophie vollständig. Und von vielen Millionen Gelehrten, die den Vedanta kennen, ist vielleicht einer ein Vishnu-Bhakta, ein geweihter Sri Vishnus. Er ist derjenige, der am höchsten steht. Solange man nicht ein völlig qualifizierter Brahmana ist, kann man in der spirituellen Wissenschaft keinen Fortschritt machen. Ein echter Brahmana ist niemals auf Vaishnavas neidisch. Wenn er neidisch ist, gilt er als unvollkommener Neuling. Brahmanas, die Anhänger der Unpersönlichkeitsphilosophie sind, stehen den Vaishnava-Prinzipien stets ablehnend gegenüber. Sie beneiden die Vaishnavas, weil sie das Ziel des Lebens nicht kennen. Nati vituhu svarta gatim hi vishnum. Wenn ein Brahmana jedoch ein Vaishnava wird, gibt es keine Dualität. Wenn ein Brahmana nicht Vaishnava wird, fällt er sicher von der Brahmana-Plattform herab. Das wird vom Srimad Bhagavatam in Klammer 11.5.3 bestätigt. Na bhajantya avyananti stanat priyastaha pantanti ataha. Wir können tatsächlich sehen, dass in diesem Zeitalter des Kali viele sogenannte Brahmanas Vaishnavas beneiden. Die vom Kali-Zeitalter verdorbenen Brahmanas halten Bildgestaltenverehrung für Einbildung. Archie, Vishnu, Shila, Dir, Gurushu, Nara, Matir, Vaishnave, Chati, Budhihi. Ein solcher verunreinigter Brahmana mag sich oberflächlich eine Form des Herrn ausdenken, aber in Wirklichkeit denkt er, die Bildgestalt im Tempel bestehe aus Stein und Holz. Ebenso hält er, ein solch verunreinigter Brahmana, den Guru für einen gewöhnlichen Menschen, und er macht Einwendungen, wenn die Bewegung für Krishna-Bewusstsein einen Vaishnava hervorbringt. Viele sogenannte Brahmanas versuchen uns zu bekämpfen, indem sie sagen, wie können sie aus einem Europäer oder Amerikaner einen Brahmana machen? Ein Brahmana kann nur in einer Brahmana-Familie geboren werden. Sie berücksichtigen nicht, dass dies in keiner offenbarten Schrift jemals festgestellt wurde. In der Bhagavad Gita in Klammer 4.13 heißt es klar, Chaturvarnyam Maya Stritam Guna Karma Vibhakshaha. In entsprechend zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur und der Arbeit, die ihnen zugeordnet ist, wurden die vier Einteilungen der menschlichen Gesellschaft von mir geschaffen. Ein Brahmana ist also nicht ein Ergebnis des Kastensystems. Man wird nur Brahmana, wenn man dazu qualifiziert ist. In ähnlicher Weise gehört ein Vaishnava nicht zu einer bestimmten Kaste. Vielmehr wird seine Bezeichnung durch die Darbringung von hingebungsvollen Dienst festgelegt. Vers 278. Als Amokha, der auf dem Sterbebett lag, Sri Chaitanya Mahaprabhu zuhört hatte und von ihm berührt worden war, stand er augenblicklich auf und begann den heiligen Namen Krishnas zu chanten. Und so geriet er vor ekstatischer Liebe außer sich und begann in einem Gefühlsausbruch zu tanzen. Vers 279. Während Amokha in ekstatischer Liebe tanzte, zeigte er alle ekstatischen Symptome. Zittern, Tränen, Jubel, Trance, Schwitzen und eine stockende Stimme. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu diese Wellen ekstatischer Liebe sah, begann er zu lachen. Vers 280. Dann fiel Amokha vor den Lotusfüßen des Herrn nieder und sagte unterwürfig, »O barmherziger Herr, bitte verzeihe meine Vergehen.« Vers 281. Amokha bat den Herrn nicht nur um Verzeihung, sondern er begann auch seine eigenen Wangen zu ohrfeigen, wobei er sagte, »Mit diesem Mund habe ich dich gelästert.« Vers 282. Tatsächlich fuhr Amokha fort, sein Gesicht immer wieder zu ohrfeigen, bis seine Wangen geschwollen waren. Schließlich gebot ihm Gopinatha Acharya Einhalt, indem er seine Hände packte. Vers 283. Daraufhin beruhigte Sri Chaitanya Mahaprabhu Amokha, indem er seinen Körper berührte und sagte, »Du bist das Objekt meiner Zuneigung, weil du der Schwiegersohn Sarvabhauma Bhatt Acharyas bist.« Vers 284. Jeder in Sarvabhauma Bhatt Acharyas Haus ist mir sehr lieb, einschließlich seiner Mägde und Diener und sogar seines Hundes, ganz zu schweigen von seinen Verwandten. Vers 285. Amokha chante immer den Hare Krishna Mahamantra und begehe keine Vergehen mehr. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu Amokha diese Anweisung erteilt hatte, begab er sich zu Sarvabhaumas Haus. Vers 286. Als Sarvabhauma Bhatt Acharya den Herrn erblickte, umschlang er sofort seine Lotusfüße. Der Herr umarmte ihn ebenfalls und setzte sich nieder. Vers 287. Sri Chaitanya Mahaprabhu besänftigte Sarvabhauma Bhatt Acharya mit den Worten, »Schließlich ist dein Schwiegersohn Amokha ein Kind. Welche Schuld trifft ihn also? Warum fastest du und warum bist du so zornig?« Vers 288. »Steh einfach auf, nimm dein Bad und gehe Sri Jagannaths Antlitz betrachten. Komm dann zum Mittagessen hierher zurück. Auf diese Weise werde ich glücklich sein.« Vers 289. »Ich werde hier bleiben, bis du zurückkommst, um Sri Jagannaths Speisereste zum Mittagessen zu dir zu nehmen.« Vers 290. Bhatt Acharya umschlang Sri Chaitanya Mahaprabhus Lotusfüße und sagte, »Warum hast du Amokha wieder ins Leben zurückgerufen? Es wäre besser gewesen, wenn er gestorben wäre.« Vers 291. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Amokha ist ein Kind und er ist dein Sohn. Der Vater nimmt die Fehler seines Sohnes nicht ernst, besonders wenn er für ihn sorgt. Vers 292. Nun, da er ein Vaishnava geworden ist, ist er ohne Vergehen. Du kannst ihm ohne Zögern deine Barmherzigkeit erweisen. Vers 293. Sarvabhoma Bhatt Acharya sagte: Bitte, mein Herr, gehe und betrachte Sri Jagannath. Wenn ich mein Bad genommen habe, werde ich dorthin gehen und dann zurückkehren. Vers 294. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte daraufhin zu Gopinatha: Bleib hier und benachrichtige mich, wenn Sarvabhoma Bhatt Acharya sein Prasad zu sich genommen hat. Vers 295. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu dies gesagt hatte, machte er sich auf, um Sri Jagannath zu sehen. Sarvabhoma Bhatt Acharya beendete sein Bad, besuchte Sri Jagannath und kehrte dann nach Hause zurück, um Essen zu sich zu nehmen. Vers 296. Danach wurde Amokha ein unerschütterlicher Geweihter Sri Chaitanya Mahaprabhus. Er tanzte in Ekstase und chantete friedlich den heiligen Namen Sri Krishnas. Vers 297. Auf diese Weise vollführte Sri Chaitanya Mahaprabhu seine abwechslungsreichen Spiele. Wer immer sie miterlebt oder von ihnen hört, wird wahrlich in Erstaunen versetzt. Vers 298. Auf diese Weise genoss Sri Chaitanya Mahaprabhu das Essen in Sarvabhoma Bhatt Acharyas Haus. Innerhalb dieses einen Spieles wurden viele wunderbare Spiele entfaltet. Vers 299. Dies sind die besonderen Merkmale der Spiele Sri Chaitanya Mahaprabhus. Der Herr aß also in Sarvabhoma Bhatt Acharyas Haus, und auf diese Weise ist Sarvabhomas Liebe zum Herrn wohl bekannt geworden. Erläuterung: Im Shakha Niranayamrita heißt es: Amokha Panditam Vande Sri Gaurinatma Satkritam Prema Gadgada Sandrakam Pulakakula Vigraham. Ich erweise meine Ehrbietungen Amokha Pandit, der von Sri Chaitanya Mahaprabhu anerkannt wurde. Infolge dieser Anerkennung war er immer in ekstatische Liebe getaucht und entfaltete ekstatische Symptome wie Ersticken der Stimme und zu Berge stehender Körperhaare. Vers 300. Somit habe ich von der ekstatischen Liebe der Frau Sarvabhomas erzählt, die man als die Mutter Shatis kennt. Außerdem habe ich von Sri Chaitanya Mahaprabhus großer Barmherzigkeit berichtet, die er offenbarte, indem er Amokhas Vergehen entschuldigte. Er tat dies wegen Amokhas Verwandtschaft mit einem Gottgeweihten. Erläuterung: Amokha war ein Frevler, weil er den Herrn schmähte. Die Folge davon war, dass er beinahe an Cholera gestorben wäre. Amokha hatte keine Möglichkeit, von allen Vergehen befreit zu werden, nachdem er von der Krankheit befallen worden war. Aber weil Sarvabhoma Bhatt Acharya und seine Frau dem Herrn sehr lieb waren und weil Amokha mit ihnen verwandt war, verzieh Sri Chaitanya Mahaprabhu ihm. Anstatt vom Herrn bestraft zu werden, wurde er durch die Gnade des Herrn gerettet. All das war der unerschütterlichen Liebe Sarvabhoma Bhatt Acharyas zu Sri Chaitanya Mahaprabhu zu verdanken. Äußerlich war Amokha Sarvabhoma Bhatt Acharyas Schwiegersohn und er wurde von Sarvabhoma ernährt. Wenn Amokha nicht entschuldigt worden wäre, hätte der Herr seine Bestrafung Sarvabhoma unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen. Amokhas Tod hätte indirekt den Tod Sarvabhoma Bhatt Acharyas verursacht. Vers 301. Jeder, der diese Spiele Sri Chaitanya Mahaprabhus mit Vertrauen und Liebe hört, wird sehr bald bei den Lotusfüßen des Herrn Zuflucht finden. Vers 302. Bei den Lotusfüßen Sri Rupas und Sri Raghunaths betend und immer auf ihre Gnade hoffend, erzähle ich Krishnadas den Sri Chaitanya Charitamrita und folge ihren Fußspuren. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterungen zum 15. Kapitel im Madhya Lila des Sri Chaitanya Charitamrita, das beschreibt, wie der Herr im Hause Sarvabhoma Bhatt Acharyas speiste.